Heute sprechen wir über Elon Musk auf Keta und den Kampf zwischen Mickey 17 und Mickey 18.
Hallo Julian.
Hallo Imke.
Wir beobachten diese Woche irgendwie einen Mann, der so im freien Fall ist, ne?
Ja, Elon Musk, Tesla-Aktien, die rasen ganz schön in den Keller. Und laut Medienberichten kommt er mit der Arbeit für Trump und der Führung seiner Unternehmen gar nicht mehr hinterher.
Und dann gab es noch den ikonischen Moment vom französischen Senator Claude Malhuret, der Elon Musk einen Clown auf Ketamin genannt hat in seiner Rede. Ich spiele das mal kurz ein.
Et un bouffon sous Ketamine chargé de l'épuration de la fonction publique.
Das ist vielleicht der Moment von Claudes Karriere. Und ich finde es auch rein sprachlich einfach spannend, wie verroht gerade die Debattenkultur geworden ist. Also merci Trump an der Stelle. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass wir mal im Parlament über Keta reden?
Ja, ich niemals gedacht, aber irgendwie zieht es mich auch rein, muss ich sagen.
Ja, und das jetzt zusammen mit diesem Kettensägen-Moment, den Musk vor einem Monat hatte, das bringt wieder mal diese Debatte auf, ob der reichste und mutmaßlich einflussreichste Mensch der Erde vielleicht ein Junkie ist.
Naja, wir reden ja schon seit Jahren über Elon Musk Drogenkonsum, auch weil er selbst sehr offen damit umgeht. Er hat ja auch schon öffentlich Weed geraucht und benutzt ja auch Ketamin als Heilmittel und hat das auch dadurch erst so in den öffentlichen Diskurs gebracht. Er nimmt ja Ketamin, weil ihm das ein Arzt verschrieben hat, gegen seine Depression, auch wenn er das anders nennt.
Ja, er nennt das chemische Fluten.
Ah ja.
Und es gibt ja seit Jahren auch immer wieder Spekulationen darüber, wie viel er einnimmt, ob er gerade high ist, wenn er beispielsweise öffentlich auftritt und wie sich das auf sein Verhalten auswirkt, wenn er regelmäßig diese Substanzen zu sich nimmt. Im vergangenen Jahr sagte Musk in einem Interview mit CNN, dass er ein Rezept für das Ketamin hat und dass er ungefähr alle 2 Wochen zur Behandlung seiner Depression das einnimmt. Und dass seine Investoren vor allem von seinen Unternehmen auch total dahinter stünden, dass er Ketamin benutzt.
Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte, ne? Also weil eigentlich steht das schon seit Jahren im Raum, dass er auch in der Freizeit Drogen nimmt, ne? Acid, Pilze, aber auch eben Ketamin. Das Wall Street Journal berichtet zum Beispiel, dass Musk das Medikament auch in der Freizeit nimmt als Partydroge.
Ja, und es gab über die Jahre hinweg auch immer wieder Partys, auf denen er angeblich high gesichtet worden sein soll und Geschichten auch aus seinem Mitarbeiterumfeld, auch von SpaceX, die seinen Konsum problematisieren. Das ist aber alles, wenn man nachrecherchiert, noch nicht so richtig belastbar. Was ich aber eine interessante Geschichte finde, an der wir irgendwie auch dadurch, dass wir hier leben, relativ nah dran sind, ist dieses legendäre Berlin-Wochenende von Elon Musk 2022, bei dem er im KitKat-Club und im Sisyphos-Club gewesen sein soll.
Mhm.
Damals haben wir auch, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch alles mitbekommen, ne?
Ja, so halb. Ich bin, glaube ich, aber nicht so drin wie du.
Damals haben wir auf verschiedene Medien berichtet, dass das alles so passiert ist. Und ich habe aber auch aus meinem persönlichen Umfeld, aus der Berliner Bubble, bestätigt bekommen, dass er zum Beispiel im Sisyphos war. Und so ein Berlin-Club-Wochenende ohne Schlaf, weil er war ja ständig irgendwo. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Drogen im Spiel waren, doch schon sehr hoch, meiner Meinung nach. Und er hat dann ja auch noch dieses völlig wirre Posting über das Berghain gemacht. Also den sehr berechtigten Vermutungen nach ist er einfach nicht reingekommen, wurde rejected an der Tür. Und dann gab es zu der Zeit diesen Peace-Schriftzug über den Berghain wegen des Beginns des Ukraine-Kriegs. Mhm. Und er hat dann gepostet, dass er gar nicht in einen Club möchte, in dem Peace an der Tür steht, weil er denkt, dass Frieden so selbstverständlich ist, dass man das nicht erwähnen muss. Also total wirr hergeleitet und wahnhaft irgendwie.
Naja, auch für diejenigen, die jetzt nicht in Berlin wohnen, sind das ja trotzdem spannende Details aus der Hauptstadt, ne?
Ja, und damit dachte ich halt so, ja, okay, er ist halt ein Poser, der versucht neben diesem ganzen Business-Kram und diesem Silicon Valley-Life, wo Ketamin ja schon längst irgendwie Koks abgelöst hat als diese, ja, Leistungsdroge irgendwie, dass das so dazugehört und dass er einfach mal so kurz ins Nightlife eintauchen wollte. Aber wenn ich mir sein aktuelles Verhalten jetzt anschaue, dann lässt das alles irgendwie in so ein anderes Licht rücken und wirkt schon teilweise so, als würde er die Kontrolle nicht mehr ganz behalten.
Lass uns mal ganz kurz über Ketamin reden. Das ist ja eigentlich ein Pferdebetäubungsmittel, wird aber auch in der Schmerzmedizin eingesetzt und seit ein paar Jahren auch an deutschen Kliniken gegen Depressionen.
Ist halt aber auch seit Jahren schon eine richtig weit verbreitete Partydroge zusätzlich, weil es eben auch halluzinogene Effekte auslösen kann. Und die Leute fühlen sich wie Götter und extrem selbstbewusst.
Klingt ja erstmal ganz verlockend, muss man sagen.
Und ich habe mal nachgeschaut, welche Langzeitstudien es dazu gibt, wenn Menschen regelmäßig Ketamin benutzen. Und das ist ganz gut erforscht, eben weil es halt auch als Heilmittel benutzt werden soll. Ich stelle mal die Langzeitstudien in die Shownotes. Aber in allen Studien, die ich mir angeschaut habe, kam eigentlich ungefähr dasselbe heraus, dass Ketamin bei übermäßigem Gebrauch, der über die therapeutischen Dosen hinausgeht, bei vielen Nutzenden wahnhaftes Denken auslöst. im schlimmsten Fall zu Psychosen führen kann, Gedächtnisstörungen auslöst, also komplette Lücken, aber auch vor allem verändertes Gedächtnis und veränderte Erinnerungen und Dissoziation.
Nochmal zu Musk, ne? No drug shaming hier. Aber das sind ja schon besorgniserregende Nebenwirkungen, die du jetzt aufgezählt hast, insbesondere bei einer Person, die ja so viel Macht besitzt wie Musk und unter anderem auch über Starlink verfügt, ne?
Ja, also quasi direkt gerade einen Krieg beeinflussen könnte. Ich meine, natürlich kann es auch genauso gut sein, dass Musks Verhalten überhaupt nichts mit Ketamin zu tun hat. Und zum Beispiel prallt er ja auch oft damit, dass er kaum schläft, was jetzt auch nicht so mega gut für Clyde im Kopf ist. Aber solche Momente wie der mit der Kettensäge, die wirken so unhinged, wie er die da durch die Luft schleudert. Und auch seine Posts bei X wirken teilweise so unzusammenhängend, so wahnhaft und irgendwie nicht gestellt.
Dann glaube ich aber auch, dass ja solche psychedelischen Drogen eher etwas hervorheben, was schon da ist und diese Persönlichkeitsanteile nur noch stärker akzentuieren.
Ich glaube das auch. Und was jetzt halt spannend ist, ist, wir kennen Elon Musk ja eigentlich immer nur in einer Geschichte des Aufstiegs. Er wurde erfolgreicher und klar, er hatte auch Rückschläge, wie zum Beispiel mit SpaceX, als seine Raketen alle abgestürzt sind. Aber grundsätzlich in der Tendenz ging es für ihn ja immer nur nach oben. Und jetzt gerade ist so ein Moment, wo es zum ersten Mal sein könnte, dass das kippt. So wie es gerade mit den Tesla-Aktien läuft, du hast es ja erwähnt, und auch seine Überlastung in der US-Regierung und so weiter. Und Elon Musks Vater, Errol, hat, das habe ich gestern zufällig in dieser Doku vom ZDF gesehen, der hat gesagt, dass Elon Musk ja immer bekommen hat, was er wollte. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, was, wenn nicht? Und darüber ist zumindest das Internet in Aufruhr und, wie ich finde, auf jeden Fall zu Recht.
Es ist auf jeden Fall sehr spannend auf makabre Art und Weise und auch wichtig, glaube ich, so Ketamin ein bisschen zu entmystifizieren und diese Grenze zwischen Heilmittel und Missbrauch aufzuzeigen. Denn Elon Musk hat ja irgendwie auch so ein bisschen die Grenzen verschwimmen lassen. So scheint es in seinem privaten und beruflichen Umfeld. Womit wir beim zweiten Thema wären, wechseln wir von einem Mann zum anderen. Und zwar reden wir über Robert Pattinson, der alte Frauenheld aus Twilight. Der hat eine neue Hauptrolle. Mickey 17 heißt der Film, in dem er mitspielt. Und Imke, du erzählst ja immer von deinen ganzen Serien und Filmen, ne? Und ich stehe dann immer völlig blank da. Und jetzt drehe ich das Spiel mal um. Hast du Mickey 17 schon gesehen im Kino?
Ja, ich weiß genau, dass du gerade meinen leeren Blick gesehen hast. Nein, habe ich nicht.
Ja, da habe ich dich. Der ist ja auch erst vor ein paar Tagen in Deutschland rausgekommen zu seiner Verteidigung. In den USA hat er auch schon die Kinocharts gestürmt. Darf ich dir und den Hörern mal kurz erzählen, worum es geht? Achtung, es muss so ein bisschen gespoilert werden. Also hört weg, wenn ihr das nicht ertragt.
Ja, unbedingt.
Ja, also der Regisseur von Mickey 17 ist Bong Joon-ho. Der hat ja auch schon Parasite gedreht, den kennst du wahrscheinlich. Diesen sehr, sehr geilen südkoreanischen Film, der ja so auf schrecklichste und absurdeste Art und Weise so den Kapitalismus auseinandernimmt.
Ja, haben wir geliebt.
Ja. Und in gewisser Weise geht es auch in Mickey 17 um Klassenkampf. Also Mickey Barnes, eben gespielt von Robert Pattinson, flieht auf eine Mission zum unerforschten Planeten Niflheim. Weil er komplett pleite ist und da soll er so ein bisschen als Versuchskaninchen dienen. Also er verkauft seinen Körper, denn jetzt muss er für Forschungszwecke immer wieder getötet werden, um dann wieder neu in einer Kapsel ausgedruckt zu werden. Also an ihm werden so Medikamente und so ausprobiert.
Ja, das klingt ziemlich Horror.
Ja, ist es auch. Man muss sagen, Mickey Barnes trägt das am Anfang irgendwie noch mit Fassung. Aber dann ist er schon irgendwann ziemlich abgenervt, das 15. und 16. Mal irgendwie auf die stumpfeste Art und Weise zu sterben. Aber jetzt kommt's. Weil er wieder einmal für tot gehalten wird, passiert ein Fehler. Es wird nämlich eine zweite Version von ihm gedruckt, obwohl die andere Version noch am Leben ist. Und so gibt es auf einmal zwei Mickeys. Mickey 17 und Mickey 18. Und die sind total gegensätzlich. Während Mickey 17 immer wieder etwas verzagt und schüchtern ist, ist 18 so der krasse Draufgänger, ne? Und Mickeys Freundin auf der Allmission, die hat auf einmal zwei Typen des gleichen Menschen zur Auswahl. Und turns out, sie findet irgendwie beide heiß. Also den Grübler Mickey, der irgendwie alles durchspricht und sich zurücknimmt. Aber auch den Mickey 18, diesen Draufgänger, der nicht lange diskutiert und sie aufs Zimmer schleppt, um mit ihr Sexpraktiken auszuprobieren. Und ich finde das deshalb interessant, weil hier zwei unterschiedliche Männerbilder konstruiert werden, die in den vergangenen Jahren ja auch immer heiß diskutiert werden.
Okay, also der macho, egoistische Typ, der so als toxisch deklariert wurde und deswegen gecancelt wurde?
Ja, genau. Und zu diesem Toxischen wurde ja auch in den letzten Jahren eigentlich so ein Gegenwurf geschneidert, ne? Also der sensible Mann wurde entworfen, der so seine Bedürfnisse offen kommuniziert, der zuhört, also nie übergriffig wird. Und wenn ich das jetzt so erzähle, ne, Imke, welchen Typ findest du sympathischer?
Ich denke gerade so an Adam Brody in Nobody Wants This. Aber ja, eigentlich weißt du ja, dass ich Stereotypes nicht mag, deswegen kein von beiden.
Ja, okay, finde ich spannend. Und womit zähle ich das hier alles? Ich möchte ja so ein bisschen eine Lanze brechen so für den modernen Mann, der es echt nicht leicht hat, ne? Also seit Jahren steht er so mit dem Rücken zur Wand und ich finde diese Rollenkonfusion, die so den Mann prägt, der zeigt sich auch irgendwie in Mickey 17 in dem Film, weil er gleichzeitig auch so eine Leerstelle und Unaufrichtigkeit weiblicher Argumentation offenlegt. Lass mal ein kurzes Gedankenexperiment machen. Was schießt dir in den Kopf, wenn ich Testosteron sage?
Because reasons, Trump, Musk.
Ja, also eher problematische Sachen. Ich finde, das ist so, als wenn ich sagen würde, ja, so bei Östrogen, da denke ich an Hysterie, Zickenkrieg und Kinderkriegen so. Verstehst du, was ich meine? Also ich finde das so ein bisschen ein falsches Bild von Testosteron, weil ohne dieses Hormon könnten Männer nicht überleben, wir hätten dann keinen Antrieb und wären todesdepressiv.
Mhm. Ja, ich verstehe das schon auch. Also ich glaube schon auch, dass wenn du es so sagst, ich assoziiere eher Negatives.
Mhm. Also einerseits, ich sage jetzt mal ihr Frauen, um das einfacher zu machen. Ihr Frauen wollt den sensiblen Mann, der so offen, transparent und gewaltfrei irgendwie kommuniziert. Andererseits für die Kiste soll es dann doch lieber der selbstbewusste Macho-Typ sein, der so nicht lange zappelt und zupackt, ne? Da kriegt dann irgendwie so ein archaisches Programm euch das Gefühl. Gibst du das wenigstens zu, was ich gerade gesagt habe, oder würdest du schon widersprechen?
Erstens weiß ich gar nicht, ob das stimmt, allumfassend, aber zweitens sehe ich daran kein Problem, wenn Menschen sich sexuell andere Dinge ersehen als das, was sie sich gesellschaftlich wünschen.
Okay. Also wir sind uns auf jeden Fall einig, glaube ich, dass es gut ist, dass sich so alte Rollenklischees aufgelöst haben.
In
ne?
jedem Fall, total.
Also dass Männer jetzt auch so vermeintliche Weiblichkeitsklischees mit bedienen können, sich liebevoll um die Familie kümmern können und so weiter, emotional verfügbar sind. Andererseits können Frauen auch das Männlichkeitsklischee mit bedienen und Karriere machen. Alles super. Also alle haben Freiheiten gewonnen.
Genau, in der idealisierten Version davon hätten alle Freiheiten gewonnen.
Aber ich habe die Sorge, dass das, was früher als ursprünglich männlich galt, jetzt komplett stigmatisiert wird. Also irgendwie in Stärke und Präsenz zu gehen, ist ja eigentlich etwas Tolles, finde ich. Ne? Und ich finde, Aggressivität hat zu Unrecht einen schlechten Ruf bekommen in den vergangenen Jahren, weil sie mit Gewalt gleichgesetzt wird. Dabei braucht man irgendwie schon Aggressivität, um einen Apfel zu beißen sozusagen, ja. Und auch Mickey 18 braucht Aggressivität, um überhaupt etwas in Angriff zu nehmen und jemanden für sich zu erobern.
Ist Aggressivität das richtige Wort oder ist das eher so Selbstbewusstsein und körperliche Stärke? Irgendwie, das Wort aggressiv beinhaltet ja schon eine Konnotation an sich, die...
Das heißt eigentlich übersetzt, weil ich weiß, etwas in Angriff nehmen.
Okay.
Und das ist aber schon so schlecht, wie soll ich sagen, geframed. So.
Ja, du siehst es an mir.
Ja. Mhm. Und das finde ich halt total spannend.
Aber so ein bisschen die Frage, ist es so ein Entweder-Oder? Also das, was bei Frauen irgendwann mal so dieses, entweder sie ist eine Schlampe oder sie ist eine gute Ehefrau, keine Ahnung. Ist es diese Sache, die wir deiner Meinung nach jetzt auf den Mann übertragen?
Ich glaube schon, dass es auch so das Holzschnittartige auch annehmen kann. Was ich nur sagen möchte, ist, es ist gar nicht so einfach, ja, so auf diesem Drahtseilakt zu tanzen, ne? Und beides mitzubedienen. Ich glaube, viele können das auch einfach nicht, weil sie eher das eine oder das andere sind. Und es ist gar nicht so einfach. Warum ich das auch erzähle, ist, ich finde das nicht banal. Ich finde das wirklich auch politisch relevant, diese Männlichkeitsdebatte, weil wir erleben ja gerade so im politischen Raum vor allem so ein Comeback der toxischen Männlichkeit, ne? Trump, Andrew Tate,
ja.
Zuckerberg, der auf einmal auf MMA-Kämpfer macht. Und die werden ja von vielen Männern angehimmelt. Und ich glaube, das konnte nur passieren, weil die vergangenen Jahre diese aggressive Energie im medialen Diskurs pauschal runtergemacht wurde. Und was passiert, wenn man etwas unterdrückt? Es ploppt in völlig unkontrollierter und inadäquater Weise wieder auf. Und ich glaube, dass man so sich dem Thema Männlichkeit nochmal nähern muss, um auch die aktuelle politische Krise zu lösen.
Mhm. Ich glaube schon auch, dass es irgendwie eine Zeit lang einfach keine richtige Definition gab für, was ist denn eigentlich gerade so der Status quo für Männlichkeit? Aber was denkst du denn persönlich? Wie kann dem Männlichkeitsbild geholfen werden? Du bist ja nun mal eigentlich theoretisch auch Betroffener.
Ich glaube, mir würde es helfen, wenn, und das meinte ich vorhin mit dieser etwas Unaufrichtigkeit, wenn das Ambivalente, was auch Frauen spüren gegenüber Männern, anerkannt wird und auch kommuniziert wird. Sagen, also auf der einen Seite stehen wir auf das, aber auch auf das. So. Und es darf beides da sein. Und wenn Frauen auch dazu stehen, dass sie selber auch da, wie ich sagen, zum Teil widersprüchliche Erwartungen haben, das hilft, glaube ich, Männern auch.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen, okay. Steht mir auch gar nicht zu. Eine Bitte habe ich noch zum Schluss. Ein Kollege, der zerbricht sich den Kopf darüber, hat er uns gesagt, an welches Albumcover der 90er ihn unser Logo, also unser Podcast-Logo mit dem Fisheye-Effekt erinnert. Und wenn irgendjemand da draußen es weiß, dann schreibt es uns doch in die Kommentare und erlöst ihn.
Ja, der Kollege ist Alexander Dinger. Viele Grüße an der Stelle. Hilft ihm.
Und wenn euch unsere Folge gefallen hat und ihr uns noch nicht bewertet habt auf irgendeiner Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört, dann gebt euch einen Ruck und nehmt euch die 30 Sekunden. Damit unterstützt ihr uns nämlich wirklich sehr.
Unbedingt. Vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
Bis Dienstag.